hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Literradio live aus der Pädagogischen Hochschule Wien vom Schwerpunkttag Text. 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 Aufzeichnung des Vortrages von Dr. Daniela Striegel am 20.04.2016 im Rahmen der Veranstaltung Text fetzt an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Meine Damen und Herren, liebe Leser und Leserinnen, es ist meine Ehre, dass ich hier bei dieser Gelegenheit ein paar Worte sagen darf. Überflüssig mit Fragezeichen Literatur in Schule und Gesellschaft ist der Titel meines Referats. Wozu eigentlich Literatur? Diese Frage muss sich heute eine Kunstgattung gefallen lassen, die Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte lang, selbstverständlicher Teil des kollektiven Bildungsideals war. Ein Mensch ohne literarische Bildung, dem fehlte nach allgemeiner Ansicht etwas, der war eben nicht wirklich gebildet. Heute hat sich eine freche Unbedarftheit vom Ideal der Allgemeinbildung bereits erfolgreich emanzipiert. Man kommt auch so voran, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in den Machtzentren des Landes. Und die Literatur kämpft gesellschaftlich gesehen ein Rückzugsgefecht. In den Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, in der politischen Wertigkeit, der Freizeitgestaltung des Einzelnen, im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, an den Universitäten und in der Schule. Man könnte sagen, der Stellenwert der Literatur in der Schule bildet den Stellenwert der Literatur in der Gesellschaft getreulich ab. Einerseits. Andererseits gibt es nach wie vor jährlich zigtausende belletristische Neuerscheinungen allein im deutschen Sprachraum, auch natürlich Kinder- und Jugendliteratur. Es melden sich nach wie vor unverdrossen neue literarische Stimmen zu Wort. Es boomen öffentliche Veranstaltungen wie etwa Poetry Slams. Gibt es überhaupt Grund für ein kulturpessimistisches Lamento? Verzeihen Sie mir, wenn ich hier in eigener Sache spreche. Und diese eigene Sache ist die der Literatur. Ich komme nicht aus dem Inneren des Systems, ich spreche ohne Rücksicht. Ich überspitze zweifellos, ich bin ungerecht, denn ich will Tacheles reden. Dabei scheint es mir angezeigt, das Untersuchungsfeld etwas zu erweitern. Literatur zu lesen bedeutet eine Schärfung des Blicks auf die uns umgebende Wirklichkeit, eine Nachjustierung unseres kritischen Instrumentariums, im besten Fall auch die Entwicklung eines Möglichkeitssinns, wie Robert Musil das genannt hat. Lesen wir Literatur, begeben wir uns immer auch in Widerspruch zu uns selbst. Kafka meinte, man sollte nur Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Im öffentlichen Diskurs ist heutzutage eine alles lähmende Gleichförmigkeit zu konstatieren. Fast gänzlich fehlen jene Gegenstimmen, die sich stets in den Chor des Einverständnisses gemengt haben. Sichtbar wird dies in einer kollektiven Kapitulation vor der Phrase, dem Modewort, dem Jargon. Denn die bequeme sprachliche Uniformierung ist nicht allein aus Gründen des Geschmacks fragwürdig, sie ist ein Symptom für geistige Stromlinienform, für das Mitschwimmen im Mainstream, für den Verzicht auf eigene Denkarbeit. Die Polemik und das Pamphlet haben nicht gerade Konjunktur, wenn sich einer einmal, wie jüngst der Satiriker Jan Böhmermann, etwas herausnimmt, weiß man damit nicht umzugehen. Widerspruch ist anstrengend. Dort, wo man sich selber nichts denkt, übernimmt man das Vorgedachte, das heißt, das von der Macht einem Zugedachte. Leserinnen und Leser nehmen das ihnen Vorgesetzte nicht einfach hin. In diesem Sinne ist durch Literatur geschulte Sprachkritik demokratische Geistesschärfung. Sie nährt die gesunde Skepsis gegen das gesunde Volksempfinden und gegen dessen mediale Äußerung. Das Credo von Karl Kraus, dass die schiefe Formulierung die schiefe Gesinnung verrate, möchte ich nicht absolut setzen. Vor allem gilt nicht der Umkehrschluss, der tadellose Stil bürgt nicht für einen tadellosen Charakter. Und doch glaube ich, dass wir uns beim Sprechen und Schreiben verraten, dass Unwissenheit, Halbherzigkeit, Inhaltsleere, Opportunismus und Gemeinheit sich durch eine glatt polierte Oberfläche meist nicht kaschieren lassen. Lesende sind als Schreibende sensibilisiert. Karl Kraus hat das Vergehen gegen die Sprache politisch, ja ethisch gedeutet und behauptet, die Phrase und die Sache sind eins. Gegen die Allmacht der Phrase ist Literatur, richtige Literatur, ein mögliches Gegengift. Sie kann vor Augen führen, dass viele Texte, mit denen wir zu tun haben, eine Tendenz zur aufgeblasenen Nichtigkeit haben. Es ist ja keineswegs so, dass die sprachliche Äußerung heute immer und überall kürzer und fragmentarischer würde, dass etwas auf gut Deutsch zu sagen bedeutet, es kurz und klar oder auch klipp und klar zu sagen, zeigt in der Redewendung, dass man Prägnanz und Schlichtheit auch früher schon zu schätzen wusste. Georg Christoph Lichtenberg ist hier ein zuverlässiger Zeuge. Meine Sprache ist allzeit simpel, enge und plan. Wenn man einen Ochsen schlachten will, so schlägt man ihm gerade vor den Kopf. Im Alltag der politischen Verlautbarung, der Pressemeldung und des Feuilletons, des beruflichen, ja auch des akademischen Umgangs, herrscht dagegen ein Jargon, dessen Hauptzweck es ist, seine mangelnde Substanz durch eine klangvolle Hülle zu verdecken. Dünne Suppe aus goldenen Schüsseln. Da hat zum Beispiel die Österreichische Gesellschaft für Germanistik einen sehr verdienstvollen Brief an die Unterrichtsministerin verfasst, die alte noch, in dem sie für eine stärkere Berücksichtigung literarischer Themen bei der neuen Zentralmatura plädiert. Und zwar mit diesen Argumenten. In der Auseinandersetzung mit literarischen Texten werden vielfältige Kompetenzen vermittelt, die in einer kulturell dynamischen und globalisierten Welt von hoher Bedeutung sind. Man könnte sagen, die Partei der Literatur bedient sich der Sprache des Feindes, um zum Ziel zu kommen. Denn die strohtrockenen Gedankengebäude der Pädagogik und Didaktik fungieren als Barrieren für die Sache der Kunst an der Schule. Man könnte es aber auch so sehen, die Sprache des Feindes hat sich längst der Partei der Literatur bemächtigt und diese hat es nicht einmal bemerkt. Gerne würde ich verlangen, dass jeder, der das Wort Kompetenz eitel im Mund führt, einen goldenen Philharmoniker für einen guten Zweck spenden möge. Kompetenz muss heute alles ersetzen, was früher im Schulwesen wichtig war. Lektüre, Lernstoff, Wissen, Bildung. Der Philosoph Konrad Paul Liessmann behauptet in seinem Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung geradewegs, wo Kompetenzen vermittelt, Tests ausgefüllt, im Team geteacht, international verglichen und modular studiert wird, dort ist die Praxis der Unbildung am effizientesten. Ein Kapitel trägt gar die Überschrift Der Bildungsexperte, Psychopathologie eines Sozialcharakters. Christoph Türke hat jüngst in seiner Streitschrift Lehrerdämmerung, was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet, gezeigt, dass die Propagierung eines eigenständigen, kreativen, mobilen Lernens auch als gesellschaftspolitische Mogelpackung gesehen werden kann. Wer leeres Stroh immer noch fester drischt, wird deshalb auch kein Körnlein draus gewinnen. Mit der feindlichen Übernahme des Wortschatzes geht die feindliche Übernahme des Gedankengutes einher. Literaturwissenschaftler gehen ganz automatisch davon aus, es wäre die Aufgabe von Literatur, vielfältige Kompetenzen, wie es heißt, zu vermitteln, die in einer kulturell dynamischen und globalisierten Welt von hoher Bedeutung sind. Was aber, wenn der Erkenntnisgewinn aus Literatur einen gerade dazu befähigte, auf solche Kompetenzen zu pfeifen und der kulturell dynamischen und globalisierten Welt ein ganz privates Widerstandsnest entgegenzusetzen? Die vereinten Germanisten geben immerhin zu bedenken, dass der Kern dieser Kompetenzen in einer intellektuellen Beweglichkeit bestehe, die sich der standardisierten Überprüfbarkeit entziehe. Aber sie lassen nicht davon ab, dass Kompetenzorientierung und Standardisierung wichtig sei, wenn es darum gehe, die Schülerinnen und Schüler zur Teilhabe am kulturellen Handlungsfeld Literatur zu befähigen. Wenn Literatur keine Kunstgattung sein darf, sondern nur als kulturelles Handlungsfeld akzeptabel erscheint, bekommt Deutsch als Fremdsprache eine ganz konkrete und für Germanisten wenig schmeichelhafte Bedeutung. Karl Kraus war da streng. Er verurteilte die verbale Entgleisung nicht nur, er übte gegen die Vertreter der technokratischen Worthülse den sozialen Ausschluss. Mit Leuten, die das Wort effektiv gebrauchen, verkehre ich in der Tat nicht. Bereits vor einigen Jahren habe ich aus Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit kunstaffinen Eltern den Eindruck gewonnen, dass die Literatur im Unterricht offenbar zunehmend unter Druck gerät. Aber ich dachte mir, die literarisch Interessierten würden ihre Klassen doch gewiss weiter nach Kräften mit Lesestoff konfrontieren. Schließlich hat kaum jemand das Lehramt in Deutsch gewählt, weil er oder sie sich in besonderer Weise für die Sprachwissenschaft oder für Fragen der Fachdidaktik interessiert hätte. Die Motivation der meisten war ihre Liebe zur Literatur. Heute sehe ich, dass die Lage dramatischer ist, als ich mir je hätte träumen lassen. Dramatischer natürlich nur vom Standpunkt einer Leserin, die die Begegnung mit literarischen Kunstwerken für Heranwachsende für wichtiger hält als das Einüben von Empfehlungsschreiben. Das neue Regime der Kompetenzorientierung lässt wenig Raum für didaktische Extratouren. Textsorten statt Dichtung, Kompetenz für das Wirtschaftsleben statt Einführung in die Kunst ist die Devise. Das Notwendige schlägt das Überflüssige. Auf engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die aus ihrer Unterrichtspraxis am besten wissen, wie man mit Literatur aller Epochen, aber nicht zuletzt auch unserer Gegenwart, die heranwachsende Generation erreicht, hat man bei der handstreichartigen Reform des Faches Deutsch wenig gehört. Viele von ihnen haben sich inzwischen gleichsam in die innere Emigration begeben. Nicht wenige erklären einem, sie würden eben bis zur Pension Dienst nach Vorschrift tun. Auch Direktorinnen und Direktoren sind darunter. Ich habe bei verschiedenen Fortbildungsseminaren noch niemanden getroffen, der von den neuen Lernzielen und ihrer gründlichen Einübung begeistert gewesen wäre. Wie soll ein Unterricht, der den Lehrern keine Freude mehr macht, den Schülern Freude machen? Die in ihrer Sinnhaftigkeit niemals breit diskutierte Einführung der Zentralmatura hat die gesamte Oberstufe de facto zu einem Matura-Vorbereitungskurs degradiert. Die Lehrpläne, auch jene der Unterstufe, sind in einer Weise entrümpelt, dass etliches von der Substanz mit entsorgt worden scheint. In den Deutschlesebüchern findet sich ein streng gesiebter Kanon, ein bisschen Goethe, ein bisschen Schiller aus dem 18. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist weitgehend eliminiert. Kein Stifter, kein Grillparzer, keine Ebner Eschenbach, bestenfalls Gedichte von Eichendorff. Stichprobenartig natürlich festgestellt. An so mancher Schule wird aus Gründen der Sparsamkeit das Deutschlesebuch überhaupt gestrichen. Im Deutschunterricht in der Klasse ein Stück von Raimund oder Nestroy mit verteilten Rollen zu lesen, erscheint den meisten Lehrern heute als Zeitvergeudung. Gerade die Auseinandersetzung mit der österreichischen Tradition, mit rot-weiß-roten Geschichtsmythen und Identitätsstiftungen, nicht zuletzt mit widerständigen Positionen, muss da zu kurz kommen. Man schneidet so einer ganzen Generation ihre kulturellen Wurzeln ab. Und jenen, die sich nach allgemeiner gesellschaftlicher Übereinkunft in diese Generation integrieren sollen, enthält man mögliches Gemeinsames vor. Bei der Erstellung der Deutsch-Matura-Aufgaben scheinen österreichische Autoren und Autorinnen übrigens geradezu mit Gewalt ausgeblendet. Vielleicht aber fehlt es hier den Textbeispielfindern schlicht an Kompetenz. Ich gestehe, ich komme aus der Schule Wendelin Schmidt-Denglers, den Sie vielleicht selbst erlebt haben, dessen leidenschaftliche Stimme mir in der lauwarmen Schuldebatte der letzten Jahre schmerzlich gefehlt hat. Denn wir befinden uns in einem Umbruch, der via Lehrerausbildung weitreichende Folgen hat. Schüler, die einen Schmalspur-Literaturunterricht genossen haben werden, kommen an die Universität oder pädagogische Hochschule und werden zu Lehrern ausgebildet, die gar nichts anderes mehr als einen Schmalspurunterricht erteilen werden können. Und im schlimmsten Fall geht ihnen gar nichts ab, verspüren sie nicht einmal das Defizit, das sie verwalten. Sie wissen wahrscheinlich, dass man an der Universität Wien neuerdings ein Lehramtsmasterstudium in Deutsch absolvieren kann, ohne eine einzige literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltung zu besuchen. Es spricht sich schön langsam herum, dass die Einführung der Zentralmatura das Ende eines Literaturunterrichts, der diesen Namen verdient, besiegelt hat. Und das Matura-orientierte Training von einigermaßen beliebig anmutenden Textsorten, eben vom Leserbrief bis zur Interpretation, nicht zu verwechseln mit der Textanalyse, dass das herkömmliche Klassenlektüre und Diskussion zu verdrängen droht. Literarische Themen sind bei der Matura zwar möglich, ich weiß, sie beschränken sich aber auf kurze Vorlagen, die mit der Aufgabe mitgeliefert werden. Es scheint, als wäre der programmatische Abschied von literarischen Bildungsstandards in Österreich besonders gründlich vollzogen worden. Anders als in etlichen deutschen Bundesländern konnten sich die Verantwortlichen hierzulande nicht auf einen Kanon wesentlicher Werke deutscher Sprache, eine Pflichtlektüre für die Oberstufe oder auch nur eine Leseliste für die schriftliche Matura einigen. Das führt dazu, dass die Behandlung umfangreicherer Beispiele, wir haben schon gehört, im Deutschunterricht als Luxus betrachtet und nur noch von überdurchschnittlich motivierten Lehrkräften unternommen wird. Der Funke der Begeisterung kann aber nur bei eingehender Beschäftigung mit dem Text überspringen. Dichtung verkommt so zur bloßen Stichwortlieferantin für aktuelle politisch-ideologische Erörterungen. Fragen nach der künstlerischen Form werden gar nicht mehr gestellt. Daraus folgt aber auch, dass jene, die nach der Matura Germanistik, erst recht Anglistik oder Romanistik, studieren, nicht mehr auf einen groben Zügen gemeinsames Korpus von literarischen Texten zurückgreifen können. Literaturgeschichte wird in der Schule ohnehin nur noch rudimentär vermittelt. Die Lehrenden an den Universitäten müssen statt Vertiefung Aufbauarbeit leisten. Der Kanon, griechisch das Lineal, die Richtschnur, ist den sogenannten Bildungsexperten, die heute das Feld beherrschen und die Bildungsexperten der Praxis bevormunden, verdächtig. Einen Lehrstoff vorzuschreiben, Wissensgebiete abzustecken, halten sie schlicht für reaktionär, für paternalistisch und deshalb altmodisch. Ein Lektürekanon ließe sich aber auch anders deuten. Als Einladung für junge Menschen, sich kritisch und intensiv mit Kunstwerken auseinanderzusetzen und nicht mit sachtextkonformen, mundgerechten Häppchen abspeisen zu lassen. Dem Triumph der Oberfläche, das Bemühen um Zusammenhang und Differenzierung entgegenzuhalten. Die Deutsch-Zentralmatura 2015 etwa lud mit einer Kurzgeschichte von Patrick Süskind dazu ein, den Zwang zur Tiefe zu kritisieren. was den Aufgabenstellern offenbar aus der Seele sprach. Kanonische Leselisten sind nicht die 10 Gebote. Sie können diskutiert und regelmäßig überarbeitet werden. Verzichtet man jedoch auf einen literarischen Kanon, so nimmt man künftigen Generationen die Chance auf eine ideelle und ästhetische Gesprächsbasis, auf einen gemeinsamen Grundstock des Wissens, auf dem sich individuell aufbauen lässt. Man verabschiedet sich damit dezidiert von einem Begriff der Bildung, der seine Wurzeln im Humanismus hat. Aber das war ja vielleicht der Zweck der Übung. Eine Begabung, ein Talent zu fördern, das über die Beherrschung gewisser, immerhin fragwürdiger Kulturtechniken und Kniffe hinausgeht, erscheint aus heutiger Sicht nicht vordringlich. Mit dem Paradigma des Trainings hat die Sprache der Personalentwickler Einzug in die Bildungseinrichtungen gehalten. Man meint, sich den Verzicht auf Kunst leisten zu können, ja zu müssen. Man betrachtet ihn nicht als geistige Amputation an einem idealen ganzen Menschen, sondern als Zugeständnis an die Funktionstüchtigkeit des flexiblen Arbeitnehmers, des unentwegt an seine Freiheit glaubenden Rädchens im Mechanismus der schönen neuen deregulierten Arbeitswelt. Hätte man mir, ich habe 1982 maturiert, in meiner Schulzeit prophezeit, man würde sich eines Tages mit Hilfe von offenen Briefen und Zusammenfassungen von genau abgezählter Wortanzahl die Reife erschreiben, ich hätte es nicht geglaubt. Es stellt sich schon die Frage, wie war das möglich, diese Wende an den Schulen in relativ kurzer Zeit zu erzwingen, den Schwenk zu vollziehen von der Bildung durch Literatur zu einem textzentrierten Coaching für die Erfordernisse des Arbeitsmarktes. Wie war das möglich, wo im Fach Deutsch so viele Lehrer, Eltern, aber auch Schüler dagegen waren und sind? Weil, so behaupte ich, die Schule trotz allen Beteuerungen und weichgespülten Sprachcodes bei weitem nicht so demokratisch und offen ist, wie die maßgebenden Akteurinnen und Akteure behaupten, sondern auf eine zeitgemäß verbrämte, aber nicht minder wirkungsvolle Weise hierarchisch und autoritär. Mein Unbehagen an dieser gegenwärtigen Kultur der Schule und Bildung entspringt wohl, ich gebe es zu, meinem Widerspruchsgeist. Die Literatur ist der Ort und das Mittel, einen solchen überhaupt zu entwickeln. Wenn sie heute aus den Matura-Aufgaben eliminiert, wenn sie aus den Lehrplänen unserer Schulen und Universitäten und dem Programm der öffentlich-rechtlichen Sender gedrängt wird, zugunsten von Entertainment und Effizienzdrill, dann ist das keine Entwicklung, die halt passiert, es hat viel mehr Methode. Dass Wissenserwerb und Wissenskontrolle in der zeitgenössischen Pädagogik verpönt sind, hat auch einen versteckten Aspekt des Affirmativen. Von Marie von Ebner-Eschenbach stammt der Aphorismus, der, ohne Quellenangabe, zum Titel eines bekannten Wissenschaftskabarets wurde. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Bürgerinnen und Bürger, die kompetent sind, statt nachzudenken, die stellen keine unangenehmen Fragen nach dem Zustand der Welt und nach dem, wie sie sein könnte. Literatur macht keine besseren Menschen aus uns, aber oft wohl klügere, aufmerksamere, wachere und manchmal auch glücklichere. Die Auseinandersetzung mit literarischen Texten führt Kindern und Jugendlichen vor Augen, dass gewisse Grundbefindlichkeiten, Affekte und Probleme nicht Erscheinungen unserer Zeit sind, sondern in der Natur des Menschen liegen. Dass aber andererseits auch scheinbar Natürliches das Resultat sozialer Konstrukte ist. Literatur vergangener Epochen liefert Anschauungsmaterial zum Geschichtsunterricht, zur Sozialkunde. Die Lektüre literarischer Kunstwerke vermag das kritische Bewusstsein junger Menschen zu schärfen und sie mit den brennenden Fragen auch ihrer eigenen Existenz zu konfrontieren. Sie vermag politische Bildung auf eine emotional nachhaltige Weise zu realisieren. Es kann aber eben gut sein, dass diese gesteigerte Aufmerksamkeit politisch gar nicht erwünscht ist. Vielleicht gilt das Ideal umfassender Allgemeinbildung ja auch deshalb als überholt, weil kompetenzorientierte Absolventen im Erwerbsleben besser funktionieren als solche, die zur Skepsis gegenüber allem scheinbar Vorgegebenen erzogen wurden. Dass eine im besten Sinne humanistische Erziehung auch die musischen Anlagen und Neigungen des Kindes, des Jugendlichen fördert, dass es in der Beschäftigung mit Kunst auch darum geht, einen Sinn für Schönheit zu entwickeln, hat in einem Bildungskonzept, das sich ganz dem Nützlichkeitsprinzip unterworfen hat, keinen Platz mehr. Umso wichtiger scheint es, jenseits der Jargons und Slogans, das Potenzial der Poesie, der Literatur wiederzuentdecken und auch künftig utopisches Denken zu wagen. Es gilt, glaube ich, in der Schule das Lesepublikum von morgen zu schaffen und wachsen zu lassen. Um die Literatur selbst bin ich ohnehin nicht in Sorge. Die stirbt nicht aus. Ein solcher Tag wie der heutige hier zeigt eindrucksvoll, dass ich mit meinem Unbehagen nicht allein dastehe, dass viele eine Gegensteuerung versuchen wollen. Die Frage ist nur, ob die Rückwende, die eines Tages kommen wird, dann, wenn die bewährten Strukturen zerstört sind, noch gelingen kann, ob es dann noch einen Fundus an Wissen und Erfahrung gibt, der sich anzapfen lässt. Hoffen wir es. Zum Schluss noch einmal Ebner-Eschenbach. Aus dem Verlangen nach dem Überflüssigen ist die Kunst entstanden. Und die hat, könnte man ergänzen, der Mensch unserer Zeit bitter notwendig. Danke.
Herzlichen Dank, Daniela Striegel.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.